ARD.
Bei aller Abschottung, bei allen Zöllen, die eingeführt werden, bei aller isolationistischen Agendasetzung, wir können ja eine Sache nicht ignorieren. Wir alle bewohnen gemeinsam mit 8 Milliarden Menschen einen Planeten. Dieser eine Planet ist von gigantischen Herausforderungen bedroht. Klimawandel, Ressourcenknappheit und so weiter. Wir werden diese Probleme nur gemeinschaftlich lösen. Sie betreffen uns auch gemeinschaftlich. Da kann nur die Wissenschaft helfen. Und wir haben in der Pandemie gesehen, dass die Lösung in der Wissenschaft liegt. Stichwort Impfstoffentwicklung. Das gilt für viele andere Themen auch. Das ist unsere Aufgabe als DRD. Das ist auch unsere Mission, über die Vernetzung im Kooperationsraum Wissenschaft unseren Beitrag dazu zu leisten, dass wir als die eine Menschheit auf diesem einen Planeten diesen gemeinsamen Herausforderungen durch Austausch, Zusammenarbeit begegnen können.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Deutschland ist nach dem Ersten Weltkrieg international isoliert. In dieser Zeit organisiert der Heidelberger Student Karl Joachim Friedrich von den USA aus Stipendien für seine Kommilitonen in der Heimat. Aus dieser Idee entwickelt sich im Januar 1925 der Vorläufer des heutigen DAAD, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. 100 Jahre DAAD, das ist unser Thema jetzt in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff, herzlich willkommen. 100 Jahre internationaler Wissenschaftsaustausch, damals wie heute in einer Welt im Umbruch. Warum aber gerade in diesen Zeiten der internationale akademische Austausch wichtig ist und welche Herausforderungen es für die Zukunft gibt, darüber rede ich jetzt mit Joy Brato Mukherjee, Professor für englische Sprachwissenschaft, Rektor der Universität zu Köln und Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD. Hallo Herr Professor Mukherjee.
Ja, hallo, einen schönen guten Tag.
Herr Mukherjee, Sie sind in Düren aufgewachsen, Sie haben in Aachen studiert und waren als Student selbst im Ausland. Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück? Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ja, in der Tat war ich wie so viele auch im Ausland im Studium. Ist natürlich nicht überraschend, wenn man Anglistik studiert. Habe das aber damals selbst organisiert, gar nicht DAAD gefördert, habe aber später als Wissenschaftler und dann auch als Professor sehr von DAAD-Förderungen profitiert. Als Student ist es mir natürlich so gegangen, wie es vielen Studierenden geht, allen Studierenden geht, die ins Ausland gehen. Man taucht ein in eine andere Kultur, man lernt andere Rituale, Traditionen kennen, man lernt das, was man einen Perspektivwechsel nennt. Und das prägt einen schon sehr positiv fürs Leben. Ich habe vom DAAD als Förderorganisation später sehr, sehr profitiert als Wissenschaftler und Professor, weil ich über DAAD-Programme auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland an meine Universität geholt habe, für die Forschung, für die Lehre, Projektförderung bekommen habe. Also der DAAD macht ganz viel und ich kann aus eigener Anschauung sagen, das hat mir sehr geholfen.
Wo waren Sie damals, wenn Sie noch mal kurz
erzählen? In England.
In England. Nun sind ja wir heute global ganz anders vernetzt als vor 100 Jahren. Junge Menschen haben viel mehr vor allem digitale Kanäle, um das Ausland wahrzunehmen, um mitzubekommen, was im Ausland passiert. Warum, sagen Sie, sollte man sich gerade als junger Mensch trotzdem beim DAAD bewerben?
Man muss sich nicht zwingend beim DAAD bewerben. Man sieht ja an mir selber, man kann es auch Freelance machen. Es gibt auch viele andere stipendiengebende Organisationen, nicht zuletzt ja auch die parteinahen politischen Stiftungen. Grundsätzlich gilt für uns beim DAAD eine interkulturelle, internationale Erfahrung, gerade in so einer Phase wie im Studium, ist ausgesprochen wichtig, horizonterweiternd. Man merkt eben dann auch, es ist nicht nur die eigene Welt, es gibt da auch noch andere Welten, es gibt andere kulturelle Kontexte, es gibt andere Herangehensweisen. Und ich glaube, das ist für eine Persönlichkeitsentwicklung, die wir ja auch mit einem Studium immer verbinden, ausgesprochen förderlich. Wir leben in einer Welt, die ja sehr stark von Polarisierung, Abschottung, Isolationismus geprägt ist. Und ich glaube, wir brauchen solche Global Citizens, junge Menschen, die ihren Horizont erweitern durch internationale, interkulturelle Erfahrung.
Gibt es eigentlich konkrete Studien zu? Sie organisieren ja auch das große Austauschprogramm Erasmus. Was wissen Sie über den konkreten Effekt von Programmen wie Erasmus?
Erasmus ist ja ein besonderer Bereich bei uns, weil wir die nationale Agentur in Deutschland sind für Erasmus seit 1987. Und wir wissen aus vielen Befragungen, Erhebungen, Studien, dass Studierende, die mit unserer Förderung dann ins europäische Ausland gehen, dann auch mit ganz neuen Erkenntnissen, mit subjektiv empfunden natürlich, positiven Erfahrungen zurückkommen. Viele sagen uns ja jetzt gerade in diesem Jahr 2025, das für uns ein besonderes ist, 100 Jahre DAAD, in den vielen, vielen Gesprächen, dass das damals für sie eine horizonterweiternde, eine lebensverändernde Erfahrung gewesen ist, dieser Auslandsaufenthalt, egal ob über Erasmus oder über andere DAAD-Programme. Also Evidenz haben wir für diese positive, für diesen positiven Effekt schon.
Und Sie haben nicht nur Evidenz für den positiven Effekt, sondern auch gleichbleibend hohe Bewerberinnenzahlen.
Ja, und zu den positiven Effekten gehört natürlich auch, dass mit den DAAD-Geförderten wir ja junge Menschen fördern, die später, wenn wir diesen Lebensweg von den jungen Menschen weiterverfolgen, die später eben in Führungspositionen sind, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger gehören zu den DAAD-Alumni. Staatspräsidenten auch in anderen Ländern gehören zu den DAAD-Alumni. Und natürlich auch viele, viele herausragende Wissenschaftler, spätere Leibniz-Preisträger, spätere führende Führungspersönlichkeiten. Und das zeigt uns, das ist eine sehr wertvolle Arbeit.
Nun ist ja so ein 100-Jahre-Jubiläum auch immer die Möglichkeit, auf die eigene Geschichte zurückzublicken. In der Gründungszeit, in den 1920er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, war Deutschland international isoliert. Was war die Gründung des DAAD damals für ein Signal?
Der DAAD wurde gegründet nicht als DAAD, sondern als AAD, Akademischer Austauschdienst. Und es war sehr stark damals verbunden in den Jahren 23, 24, die Vorgeschichte mit Karl Joachim Friedrich, einem später wirklich führenden Politikwissenschaftler des 20. Jahrhunderts, der mitverantwortlich ist für das Grundgesetz, mitverantwortlich ist für manche Landesverfassungen auch in der Bundesrepublik, nach dem Zweiten Weltkrieg im Übrigen lange Zeit dann gependelt ist als Professor zwischen Harvard und Heidelberg. Aber damals, Anfang der 20er Jahre, nach dem Ersten Weltkrieg, wollte er in die USA, ging auch in die USA und war so begeistert von diesem Aufenthalt und den Erfahrungen, dass er diese Möglichkeit auch anderen eröffnen wollte. Und es ist ihm gelungen, in New York bei unserer Partnerorganisation IIE, Institute for International Education, Geld für 13 Stipendien einzuwerben in seinem Fach, den Politik- oder Staatswissenschaften. Und daraus entstand dann dieser akademische Austauschdienst an der Universität Heidelberg. Und das war der erste Schritt dazu, eine solche Institution aufzubauen. Später wurde das dann erweitert und war gar nicht mehr auf die staatswissenschaftlichen Fächer beschränkt. Es folgte dann auch der Umzug nach Berlin. Und so entstand heute, muss man ja sagen, die größte Förderorganisation für internationalen akademischen Austausch weltweit.
Sie haben den Umzug nach Berlin erwähnt. Sie waren damals im ehemaligen Stadtschloss untergebracht. Anders als man von einer Wissenschaftsorganisation vielleicht erwarten könnte, war die Rolle im Nationalsozialismus unrühmlich, geradezu anbiedernd.
Ja, das ist richtig. Das ist ein dunkles Kapitel in der Geschichte des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Eine verzwickte Geschichte durchaus, aber eine insgesamt doch unrühmliche Geschichte. Der DAAD wurde auch nicht gleichgeschaltet, man kann es gar nicht passivisch ausdrücken, sondern er hat sich selbst gleichgeschaltet. Er hat sich selbst in den Mainstream der nationalsozialistischen Ideologie begeben. Er hat seine ganze Programmatik verändert und darauf ausgerichtet, auch den Machthabern zu gefallen. Und er wurde dann letztendlich auch zu einem Instrument der rassistischen, völkischen Ideologie der Nationalsozialisten, hat sich dann selbst auch nach einer langen Zeit im Zweiten Weltkrieg, wo dann nur noch der Austausch zwischen den Bevölkerungen der sogenannten Achsenmächte und den Verbündeten gefördert wurde, hat sich dann selbst 1945 aufgelöst. Das ist der dunkle Teil der Geschichte. Auf der anderen Seite ist die Kernidee des DAAD aber doch unzerstörbar geblieben, die gute Kernidee des DAAD, internationalen Austausch zu fördern. Und daran knüpfte dann auch wieder die Wiedergründung 1950 auf Betreiben der britischen Militärverwaltung an.
Eine Wiedergründung nach dem Krieg in Bonn, wieder in einer Zeit des Umbruchs. Welche Bedeutung hatte der DAAD damals für die junge Bundesrepublik?
Es ist erstmal bemerkenswert, dass die Gründung des DAAD 1925 eigentlich nur mit US-amerikanischen Stipendien gelingen konnte. Und wiederum bemerkenswert, dass 1950 die Wiedergründung auf Betreiben der britischen Besatzungsverwaltung geschah. Es kam sehr stark von den britischen Besatzungsbehörden, die darauf pochten, dass man wieder so etwas wie den DAD braucht, um junge Menschen zueinander zu bringen, jungen Menschen Austauschmöglichkeiten zu geben. Es war, wenn man so will, Teil des Re-Education Program der Briten für die junge Bundesrepublik. Und für die junge Bundesrepublik war es natürlich die Möglichkeit, darüber auch wieder aus der Isolation herauszukommen, in den Kreis der zivilisierten Nationen zurückzufinden, aufgenommen zu werden in diesem Kreis und wieder Austauschbeziehungen einzugehen. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Beispielen in der Geschichte der jungen Bundesrepublik, wo Wissenschaftsverbindungen eigentlich andere Dinge auf politischer Ebene vorbereitet haben. Und das ist Teil dieser größeren Entwicklung in den 50er Jahren, die Wiedergründung des DAD und damit sozusagen auch die Aufhebung der Isolation Deutschlands nach dem moralischen Bankrott unter dem Nationalsozialismus.
Der DAAD hat sich dann im Laufe der Jahre zur weltweit größten akademischen Austauschorganisation entwickelt. Sie haben es gesagt, mit heute rund 140.000 bis 150.000 Menschen, Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die jährlich mit Stipendien oder in Projekten gefördert werden. Wenn Sie die Arbeit des DAAD zusammenfassen, was sind heute die drei wesentlichen inhaltlichen Stränge Ihres Engagements?
Das Kerngeschäft des DAAD, wir haben ein jährliches Budget von ungefähr 800 Millionen Euro. Der Großteil des Budgets geht natürlich darauf, dass wir eben 140.000 junge Menschen pro Jahr fördern, in beide Richtungen, von Deutschland in die Welt, von der Welt nach Deutschland. Es sind nicht nur junge Menschen, Studierende, Promovierende, Postdocs, auch gestandene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Professorinnen und Professoren. Wir fördern auch Projekte im internationalen Austausch, wo zwei Hochschulen aus zwei Ländern zusammenarbeiten oder Konsortien zusammenarbeiten. Das ist also unser Kerngeschäft, das Fördergeschäft, wenn Sie so wollen. Daneben gibt es das große Handlungsfeld der Vernetzung. Wir tun auch sehr viel im Bereich der Vernetzung der Hochschulsysteme weltweit. Wir helfen zum Beispiel über Programme der Entwicklungszusammenarbeit, Hochschulen, Hochschulsystemen in afrikanischen Ländern, Standards aufzubauen, die etwa in Europa unter den Bologna-Bedingungen inzwischen gang und gäbe sind. Und dann haben wir natürlich das dritte große Feld, gerade in diesen turbulenten Zeiten, in denen es immer komplizierter wird in Sachen internationale Beziehungen und internationale Kooperation, das Beraten. Wir beraten mit unserem internationalen Netzwerk, mit der Kompetenz, die wir haben. Wir sind in der ganzen Welt präsent. Wir beraten die Hochschulen bei der Gestaltung ihrer internationalen Kooperationen. Wir stehen auch einzelnen WissenschaftlerInnen, Studierenden zur Seite. Und das beschreibt im Grunde genommen den Dreiklang unserer Handlungsfelder: fördern, vernetzen, beraten.
Wir haben die Phasen des Umbruchs, die den DAAD dabei mehrfach begleitet haben, angesprochen. Und wir sind auch jetzt wieder in einer turbulenten Phase, national wie international. Lassen Sie uns zunächst nach innen gucken. Wenn eine Bundesregierung zerbricht, wie zuletzt die Ampelkoalition, dann sind auch Sie als DAAD in Aufregung. Das hat ganz konkrete Konsequenzen für Ihre Finanzplanung.
Ja, in den letzten Jahren ist es dankenswerterweise immer so gewesen, dass wir im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens zum Haushalt des Folgejahres dann am Ende in der sogenannten Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss dann nochmal mit Ideen, neuen Programmen eben reüssieren konnten. Und so sind wir durch diese abschließende Haushaltsentscheidung im November eines jeden Jahres nochmal in ganz andere Sphären vorgedrungen im Haushaltsvolumen und konnten damit neue Programme initiieren. Nun ist ja das Haushaltsgesetzgebungsverfahren abgebrochen worden aufgrund des Ampel-Aus. Diese Bereinigungssitzung gab es nicht. Wir haben keinen Bundeshaushalt 25. Wir haben eine vorläufige Haushaltsführung. Und das belastet uns natürlich, weil wir keine neuen Programme finanzieren können. Wir müssen auf der Grundlage des Haushaltsentwurfs des letzten Sommers arbeiten. Der sah eine Budgetabsenkung etwa im Auswärtigen Amt vor. Und auf dieser Basis operieren wir. Und das ist natürlich sehr eng. Und insofern müssen wir bei den ganzen Kostensteigerungen, die wir haben, eben jetzt schauen, wie wir mit den knapper werdenden Mitteln auskommen. Und wir setzen jetzt natürlich sehr darauf, dass nach der Bundestagswahl zügig eine neue Bundesregierung ans Werk geht und wir hoffentlich bis zur Sommerpause dann auch einen endgültigen Bundeshaushalt 25 haben.
Aber das heißt, wenn Sie sagen, es wird sehr eng, dann heißt das auch, dass Programme weniger oder nicht so gut finanziert sind wie vorher?
Ja, wir müssen davon ausgehen, dass wir in diesem Jahr die sogenannten Auswahlrelationen sehr viel strenger gestalten müssen. Das heißt, wir werden für weniger Personen ein Stipendium ausloben können, bewilligen können, auch wenn die Bewerbungszahlen sehr hoch sind. Wir müssen einfach mit einem Budget, das enger ist, etwa im Bereich des Auswärtigen Amtes, das Gleiche oder mehr tun. Das ist schwierig und deswegen werden wir in bestimmten Programmen Einschränkungen vornehmen müssen, setzen aber darauf, dass wir eben halbwegs geordnete Verhältnisse im Laufe des Jahres wieder haben. Für uns ist natürlich auch ganz wichtig, was inhaltlich im Koalitionsvertrag der nächsten Bundesregierung stehen wird, denn das wird ja dann auch die Maßstäbe setzen für die kommenden Haushaltsjahre, über die wir ja auch zu sprechen haben werden.
Wir beobachten ja in den vergangenen Jahren in Deutschland ein Wiedererstarken des Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Fremdenfeindliche Parolen werden offener geäußert, Normen werden verschoben. Was bedeutet das für eine Organisation wie den DAAD? Bei Ihnen ist ja eigentlich der Austausch, die internationale Kooperation mit dem Ausland Programm.
Wir beobachten als DAAD ja sehr genau, wie Deutschland weltweit wahrgenommen wird. Und wir sehen natürlich einerseits, dass wir ein sehr, sehr positiv geprägtes Deutschlandbild in der Welt haben. Wir haben einen sehr guten Leumund in der Welt. Auf der anderen Seite besorgt ist man schon in dem einen oder anderen Land, weil man natürlich auch beobachtet, was sich bei uns innenpolitisch so tut. Aber das ist ja nicht auf Deutschland beschränkt. Das beobachten wir in vielen Ländern. Für uns als DAAD gilt zweierlei. Auf der einen Seite ist es so, dass wir natürlich als gute Demokraten akzeptieren müssen und auch wollen, wenn in demokratischen, freien Wahlen sich natürlich neue Entwicklungen ergeben und Parteien eben stärkeren Zulauf bekommen, die ganz bestimmte Themen in den Vordergrund rücken. Das kann sich auch auf Migrationsthemen beziehen und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Auf der anderen Seite halten wir aber auch die Fahne der Weltoffenheit, der Liberalität, der Diversität hoch. Das ist das, was Deutschland stark gemacht hat, die Weltoffenheit, das Vernetztsein mit der Welt, das Kooperieren wollen mit der Welt, das Einladende, das man auch mit Deutschland verbindet. Und dafür steht natürlich der DAAD und deswegen werden wir auch innenpolitisch natürlich hier ganz klar Position beziehen gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Rassismus, gegen jede Art von Diskriminierung. Und ich weiß sehr wohl, dass unsere deutschen Hochschulen, unsere Mitglieder also als Verein DAAD, der wir ja sind, unsere Studierendenschaften, dass die ganz klar auch hier hinter dem DAAD stehen bei dieser klaren Positionierung.
Sie haben gesagt, Deutschland gilt für ausländische Wissenschaftlerinnen, Studierende als sehr attraktiv. Kratzt denn diese politische Entwicklung an dieser Attraktivität? Bekommen Sie da Rücklauf?
Also nach den Zahlen ist es nachweislich ja so, dass wir von Jahr zu Jahr immer attraktiver werden. Wenn man jetzt sieht, wir sind das zweitattraktivste Land für internationale WissenschaftlerInnen und Forschende. Nur hinter den USA. Wir sind das dritt, je nachdem, welche Statistik man anführt, oder viertattraktivste Land weltweit jetzt seit einigen Jahren für internationale Studierende und Promovierende. Also nach den Zahlen und Daten sind wir hochattraktiv und werden immer attraktiver. Das ist eine große Stärke des deutschen Systems, die Hochschulen, die Wissenschaft und ihre Attraktivität weltweit. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das sind immer Schlaglichter auf eine Situation, die sich aus den Entwicklungen der letzten Jahre ergeben haben. Wir hängen immer so ein bisschen nach bei diesem Bild. Ich kann mir schon vorstellen, dass man hier und da in der Welt besorgt auf die eine oder andere politische Entwicklung bei uns schaut. Und wir werden in den nächsten 5 Jahren sicherlich dann sehen, hat das irgendwelche Effekte. Derzeit nicht. Ich hoffe, es bleibt auch aus. Aber wie das immer so ist, im Moment großer Erfolge ist die Versuchung besonders groß, sich auszuruhen. Das dürfen wir gerade nicht.
Unser Thema heute: 100 Jahre Deutscher Akademischer Austauschdienst, kurz DAAD. Zu Gast in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio ist Joybrato Mukherjee, Präsident des DAAD und Rektor der Universität zu Köln. Ich bin Axel Dorloff. Herr Mukherjee, für den DAAD als akademische Austauschorganisation ist die internationale Ordnung, das globale Gefüge von besonderer Bedeutung. Wohin man blickt, scheint es aber derzeit recht turbulent zuzugehen. Was bedeuten diese krisenhaften Zuspitzungen im globalen Kontext für Sie?
Es bedeutet einfach, dass wir für unser Fördergeschäft sehr genau darauf schauen müssen, unter welchen Bedingungen wir welche Auslandsaufenthalte für wen wie organisieren. Wir haben natürlich eine Zunahme von Reisewarnungen, von Sicherheitsaspekten besonderer Art, die man berücksichtigen muss. Denken Sie so an so etwas wie den russischen Überfall auf die Ukraine. Denken Sie an den Nahostkonflikt, der jetzt gerade auch wieder sehr stark zu Reisebeschränkungen führt. Das ist so eine sehr basale Ebene, auf der wir natürlich berührt sind, wenn man 140.000 Personen pro Jahr fördert, in alle Welt und aus aller Welt kommend. Aber natürlich macht uns das auch zu schaffen, weil wir natürlich auch die Hochschulen dabei beraten, wie sie ihre internationalen Kooperationen gestalten. Und wir haben es natürlich heute auch mit einer ganzen Reihe von Ländern zu tun, Staaten zu tun, die andere Rechtssysteme haben, andere Wertvorstellungen haben, trotzdem aber wichtige Partner für uns sind. Und dann müssen wir eben sehen, wie handeln wir das aus? Es ist eben nicht mehr so, dass wir als Europäer, Amerikaner, als der sogenannte Westen allein die Spielregeln bestimmen, wie das lange der Fall war. Andere wollen das auch mit anderen Vorstellungen, anderen Prioritäten. Und das macht die Sache eben auch schwierig.
Sie haben jetzt Russland selber genannt. Wenn wir das mal als Beispiel nehmen, seit dem russischen Überfall auf die Ukraine liegen Programme aus Deutschland nach Russland auf Eis. Es gibt keine Kooperation auf institutioneller Ebene. Müsste aber nicht gerade die Wissenschaft Kommunikationskanäle offen halten, im Gespräch bleiben?
Also es ist natürlich bei Russland jetzt eine ganz besondere Situation gewesen und ist es nach wie vor, denn wir haben ja nach wie vor einfach festzustellen, da ist ein ganz wichtiges Land, Nuklearmacht, permanentes Mitglied des UN-Sicherheitsrats, das seinen souveränen Nachbarn überfallen hat. Bis hin zu Positionierungen, dass man ja auch diesem Nachbarland der Ukraine nämlich die eigene Identität, das eigene Existenzrecht, wenn man so will, abspricht. Unter diesen Bedingungen kann man, glaube ich, nicht einfach so ganz normal, business as usual mäßig im Gespräch bleiben und außenwissenschaftspolitische Beziehungen gestalten. Wir sind aber vorbereitet auf veränderte Rahmenbedingungen, denn es wird eine Zeit nach Wladimir Putin geben. Es wird eine Zeit geben, in der Russland sich auch wieder anders entwickelt. Und für eine Zeit, in der dann auch der Krieg vorbei ist, in einer Zeit, in der Russland sich neu positioniert, in einer solchen Zeit, und das haben wir Deutsche ja auch nach unseren dunklen Phasen in der Geschichte erlebt, in einer solchen Zeit müssen wir darauf vorbereitet sein, erste Schritte zu tun. Aber dieser Zeitpunkt muss erst noch kommen. Das lässt sich so in diesen Rahmenbedingungen nicht machen. Es wäre moralisch verwerflich und es wäre auch nicht in unserem eigenen Interesse.
Sie sind aber auf eine Zeit nach Putin vorbereitet, sagen Sie. Und es gibt weiter Stipendien für russische Studierende. Das heißt, der DAAD bleibt offen für individuelle Förderungen. Warum?
In der Tat, das ist ja auch etwas, was wir von Anfang an immer gesagt haben. Ja, politische Kontakte werden eingefroren. Ja, institutionelle Kontakte auch. Und ja, wir fördern keine Individuen mehr von Deutschland nach Russland. Aber wir stehen offen für russische Individuen, WissenschaftlerInnen und Studierende. Wir haben derzeit 10.000 russische Studierende an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Wir haben 270 Geförderte auch vom DAAD. Dafür stehen wir weiter offen, denn wir wollen ja die einzelnen russischen Individuen, und von denen stehen ja auch einige sehr kritisch dem Krieg Putins gegen die Ukraine gegenüber. Sie wollen wir ja nicht sanktionieren. Wir sanktionieren den russischen Staat und das dortige Regime.
Muss man denn da eigentlich besonders hingucken, wer da kommt? Oder?
Wir sind natürlich als DAAD nicht verantwortlich für Fragen wie Visavergabe, Sicherheitschecks und Ähnliches. Aber es ist uns natürlich bewusst, dass diese Dinge erfolgen. Das gilt aber nicht nur mit Blick auf Russland. Das gilt ja mit Blick auf verschiedene herausfordernde Partnerländer, wo unsere Behörden ja mit guten Gründen auch sehr genau hinschauen.
Da sprechen Sie wahrscheinlich unter anderem auch China an. Auch der Austausch mit China ist komplizierter geworden. Die chinesischen Studierenden liegen zwar als Gruppe immer noch hinter Indien auf Platz 2 der vom DAAD geförderten Studierenden und Wissenschaftlerinnen in Deutschland mit etwa 40.000, aber es sind weniger geworden. Warum? Woran hakt es im Austausch mit China oder hakt es gar nicht?
Haken ist vielleicht das falsche Verb. Es ist so, dass die Beziehungen zu China auf allen Ebenen, auch in der Wissenschaft, komplexer geworden sind. Das hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite ist es natürlich so, China hat sich in den letzten Jahrzehnten, gerade in den letzten 20, 30 Jahren, auch mit massiven Investitionen in das Hochschul- und Wissenschaftssystem sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben sehr leistungsstarke Institutionen inzwischen. Man muss ja nur auf die Entwicklung der internationalen Rankings von Universitäten der letzten 20 Jahre gucken und sieht, wie chinesische Institutionen immer leistungsstärker geworden sind. Insofern ist es für chinesische Studierende auch attraktiver geworden, an eigenen Institutionen zu studieren, auch von vornherein in China zu bleiben, gar nicht diese Auslandserfahrung zu sammeln. Das wird natürlich auch von der chinesischen Regierung durchaus stärker unterstützt als noch vor 20, 30 Jahren, mitunter auch gewollt. Wir haben natürlich diese große Delle, die Abschottung Chinas in der Pandemie gehabt, die immer noch nachwirkt. Wir haben nicht einfach die Rückkehr zu den Verhältnissen wie vorher. Und natürlich ist es auch so, dass wir sehen, dass China den internationalen Austausch auch im wissenschaftlichen Bereich nutzt, um sich als Führungsmacht zu positionieren. Wir sehen im Moment eine sehr langfristig angelegte Entwicklung, in der China stärker von einem Herkunftsland internationaler Studierender selber zu einem Zielland werden will, wie die klassischen europäischen oder auch nordamerikanischen Destinationen.
In der deutschen Politik war ja in Bezug auf China zuletzt immer von De-Risking die Rede, wenn es um China geht, das heißt bestimmte Abhängigkeiten unter Beachtung von Sicherheitsrisiken zu vermindern. Welche Rolle spielt das im Wissenschaftsaustausch?
Natürlich ist das ganze Thema Datensicherheit, Forschungssicherheit, wie gehen wir mit sensiblen Disziplinen, Fachgebieten um, in denen möglicherweise auch besondere sogenannte Dual-Use-Risiken liegen, also dass Erkenntnisse dann auch militärisch genutzt werden können. Das spielt in den letzten Jahren eine größere Rolle, wird bei uns intensiver diskutiert. Und klar, diese Thematik hat auf die wissenschaftlichen Beziehungen eine große Auswirkung. Wenn wir in manche Themen, manche Fachgebiete reinschauen, müssen auch wir als DAAD unseren Hochschulen, wenn wir sie beraten, sagen, hier und da muss man Vorsicht obwalten lassen, allein schon aufgrund von nationalen Sicherheitsinteressen, die berührt sein könnten. Wir wollen natürlich auch Sorge dafür tragen, dass nicht einfach unkontrolliert Technologie und Wissen abfließen kann. Wir wissen, dass in China bei Auslandsaufenthalten unserer WissenschaftlerInnen und unserer Studierender auch eine ganz andere Überwachung stattfindet. Auch das Abspeichern von Daten wird in China anders gehandhabt als bei uns. Also wir sind da in der Wissenschaft natürlich, wo es ganz stark um Daten geht, ganz stark um Interaktion, um Kommunikation, um Datenaustausch. Da sind wir schon sehr stark von diesen neuen Verhältnissen berührt und deswegen müssen wir eben unseren Hochschulen auch zur Seite stehen, sie dabei beraten, wie sie mit solchen Konstellationen umgehen.
Das heißt, um das nochmal konkret zu machen, der chinesische Student, der Germanist ist, ist jetzt was anderes als der, der künstliche Intelligenz hier studieren will.
Man kann das an diesen beiden Beispielen schon auch deutlich machen. Es geht aber ja nicht nur um diese eine Richtung, wenn chinesische Studierende, Forschende, WissenschaftlerInnen zu uns kommen mit DAAD-Förderung und auch ohne DAAD-Förderung. Es geht ja auch um die andere Richtung. Wir wollen ja ganz grundsätzlich mehr China-Kompetenz. Das ist ein Desiderat. Wir haben zu wenige Menschen, die Chinesisch lernen, die die chinesische Kultur verstehen, die die andere Seite verstehen, die also diesen Perspektivwechsel überhaupt hinbekommen. Und wir wollen also im Grunde genommen auch mehr junge Menschen, die mal einen Aufenthalt in China absolvieren, in die Kultur dort eintauchen, mit dem Wissen über China zurückkommen. Aber wir müssen sie auch klipp und klar und ganz ehrlich und offen darüber informieren, dass wenn sie in China sind, sie eben mit anderen Verhältnissen zu tun haben. Also in beide Richtungen wird es komplexer. Und deswegen ist eine Organisation wie der DAAD auch gefragter, weil wir eben auch diese Beratungsinstanz etwa für die Hochschulen sind und auch sein wollen.
Sie haben das anfangs schon kurz angedeutet, aber warum ist der internationale Austausch von Studierenden, von Lehrenden, von Forschenden gerade in diesen turbulenten, international turbulenten Zeiten, jetzt kommende Woche wird Trump als Präsident der USA vereidigt, warum ist er gerade in diesen Zeiten wichtiger denn je?
Bei aller Abschottung, bei allen Zöllen, die eingeführt werden, bei aller isolationistischen Agendasetzung, wir können ja eine Sache nicht ignorieren. Wir alle bewohnen gemeinsam mit 8 Milliarden Menschen einen Planeten. Dieser eine Planet ist von gigantischen Herausforderungen bedroht. Klimawandel, Ressourcenknappheit und so weiter. Wir werden diese Probleme nur gemeinschaftlich lösen. Sie betreffen uns auch gemeinschaftlich. Ich habe manchmal den Eindruck, dass manche politische Entwicklung, die wir heute sehen und beklagen mit guten Gründen, auch damit zu tun hat, dass man ablenken will von den eigentlichen Problemen, die uns als Menschheit ja existenziell betreffen. Da kann nur die Wissenschaft helfen. Und wir haben in der Pandemie gesehen, dass die Lösung in der Wissenschaft liegt, Stichwort Impfstoffentwicklung. Und das gilt für viele andere Themen auch. Das ist unsere Aufgabe als DRD, das ist auch unsere Mission, über die Vernetzung im Kooperationsraum Wissenschaft unseren Beitrag dazu zu leisten, dass wir als die eine Menschheit auf diesem einen Planeten diesen gemeinsamen Herausforderungen durch Austausch, Zusammenarbeit begegnen können.
Letzte Frage, 100 Jahre ist auch Anlass zum Feiern. Wie werden Sie das 100. Jubiläum in diesem Jahr begehen? Was ist konkret geplant?
Ja, wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen in Deutschland, aber auch in unserem weltweiten Netzwerk. In ganz vielen Ländern finden Veranstaltungen, etwa Alumni-Treffen statt, in Deutschland Stipendiatentreffen, ein Festakt in Berlin. Da freue ich mich sehr, dass der Bundespräsident sich auch angekündigt hat als Festredner in Bonn, wo unser Sitz ist. An den deutschen Hochschulen, unseren Mitgliedern im Verein DAAD. Auch dort werden viele Veranstaltungen stattfinden bei unseren Studierendenschaften. Wir werden also das ganze Jahr übersehen. Der DAAD, das sind nicht nur Geschäftsleitung und 1100 Beschäftigte, sondern das sind ganz, ganz viele Förderer, Alumni, Alumnae, Stipendiatinnen und Stipendiaten, Geförderte. Und diese Breite des DAAD deutlich zu machen, das ist natürlich auch eine schöne Aufgabe in so einem Jubiläumsjahr.
Viel Spaß dabei, Herr Mukherjee. Vielen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.
Zu Gast in den Wissenswerten Joy Brato Mukherjee, Präsident des DAAD und Rektor der Universität zu Köln. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.